warum beschäftigt sich das ISW überhaupt mit militärischen Fragen? ISW, der Name steht für Probleme der Globalisierung, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Krise. Aber die kapitalistische Globalisierung war eben nie nur eine Frage der Wirtschaft und der Märkte, sondern die kapitalistische Globalisierung ist immer auch mit militärischer Macht durchgesetzt worden. Und insofern hängt Ökonomie und Militär im Kapitalismus untrennbar zusammen und das Untersuchungsgebiet auch für das ISW. Vor dem Hintergrund sind wir auch auf diese Studie dieses Sicherheitsinstituts der Europäischen Union gekommen, die gegenwärtig Analysen anstellt über die Herausforderungen, die an die Europäische Union in militärischer Hinsicht bestehen, in einer Situation, in der die globalen Machtverhältnisse neu justiert werden. Und diese Neujustierung der globalen Machtverhältnisse wird beschleunigt durch die kapitalistische Krise, durch das Aufsteigen von China, von Russland. Also in diesem Sechseck USA, Europa, China, Russland, Indien, Japan werden die globalen Machtverhältnisse neu austariert. Und da gibt es Überlegungen jetzt eben in der Europäischen Union, welche Varianten der neuen Weltordnung sind möglich und wie muss sich die Europäische Union eben auch militärisch aufstellen, um sich in dieser neuen Weltordnung behaupten zu können. Und da ist ein wesentlicher Punkt, ist, dass Sicherheit nicht mehr nur militärisch betrachtet wird in der Konfrontation mit anderen Staaten, so wie es in der Zeit des Kalten Kriegs war, sondern diese Intellektuellen und auch die herrschende Sicherheits- und Militärpolitik hat der Friedensbewegung eigentlich den umfassenden Sicherheitsbegriff entwendet und gewendet. Also was wir früher in den 70er, 80er Jahren als Friedensbewegung gefordert haben, dass Sicherheit nicht der militärische Aspekt ist, sondern Sicherheit zusammenhängt mit Umwelt, mit der Lebenssituation, mit sozialen Problemen. Und genau dieser Sicherheitsbegriff ist uns entwendet worden. Während wir aber versucht haben, daraus Schlussfolgerung zu ziehen, dass diese ungerechten Strukturen überwunden werden müssen, gemeinsam und mit den Milliarden, Millionen und Milliarden Menschen, muss man sagen, die in Elend leben, um denen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, damit sie ihre Kreativität auch entfalten können, wird jetzt von den Herrschenden dieser Sicherheitsbegriff so gewendet, dass genau diese Strukturen erhalten werden sollen, eben auch mit militärischen Mitteln. Und deshalb der Sicherheit in dieser EU-Studie wird Sicherheit definiert oder die Herausforderung für die Sicherheitspolitik ist die Frage der Energieversorgung, ist die Frage der Sicherung von Handelsrouten, ist die Frage der Sicherheit des Zugriffs auf Ressourcen, ist die Frage der Migration, also wie wird, wenn es die Klimakatastrophe so weitergeht, es kommen noch größere Wanderungsbewegungen. Wie können diese Wanderungsbewegungen militärisch gesteuert werden, bis hin zur Ökologie, dass gesagt wird, Klimawandel, der wird sich verschärfen, das wird große soziale Verwerfungen in der Welt hervorrufen und diesen Verwerfungen muss auch unter Umständen militärisch begegnet werden, indem zum Beispiel für die ganze Welt wichtige Klimaressourcen, der Urwald als Sauerstoffquelle, indem das militärisch gesichert wird von der Europäischen Union im Bündnis mit anderen kapitalistischen Zentren. Also ein sehr umfassender Sicherheitsbegriff, aber alles nur, um die gegenwärtigen Strukturen militärisch abzusichern.
Da wird Sicherheit also nicht weltweit gedacht, sondern Sicherheit von den Interessen der EU gegen die Welt.
Es wird weltweit gedacht, aber ausgehend von den eigenen Interessen. In der Studie wird davon ausgegangen, dass Kriege zwischen Staaten der Vergangenheit angehören. Also die ganze Militärpolitik, die Ausrüstung des Militärs, der Armeen, muss nicht mehr daran orientiert werden, dass es zu Konflikten zwischen den mächtigsten Staaten kommt. Sondern es heißt, die Konflikte und Kriege der Zukunft werden, das ist jetzt wörtliches Zitat, zwischen globalen sozial-ökonomischen Klassen stattfinden. Und auf der einen Seite wird dann kategorisiert, sind ungefähr 15-20% der Weltbevölkerung. An der Spitze steht, wie Sie es nennen, das Umfeld der transnationalen Konzerne, also deren Spitzenmanagement, die Hauptaktionäre. Das ist 0,1% der Bevölkerung. Also da kann man ausrechnen, das sind nicht einmal die Belegschaften dieser multinationalen Konzerne, sondern es ist wirklich nur das Spitzenpersonal und die Großaktionäre. Das steht an der Spitze der Pyramide. Dann kommt die Bevölkerung in den reichen Ländern, dann kommt die Bevölkerung in den Industrieländern. Und diese 15-20% der Bevölkerung stehen dem Rest der Welt gegenüber. Und da sagt die Studie, die Welt ist ein globales Dorf geworden. Aber dieses globale Dorf steht am Rande einer Revolution. Und deshalb muss die europäische Verteidigungssicherheitspolitik Gewähr dafür bieten, dass die Reichen, Sie sagen die globalen Reichen, von den Problemen und Spannungen der globalen Armen abgeschirmt werden. Das ist die militärische Herausforderung. Und weil, noch ein Satz noch, weil unklar ist, wo Russland und China steht, weil die sich möglicherweise auf die Seite der globalen Armen schlagen könnten, muss die Europäische Union gemeinsam mit den USA und den NATO-Ländern so eine Militärmacht aufbauen, dass sie auch Russland und China glaubwürdig mit Krieg drohen kann, damit die davon abgehalten werden, sich auf die aus Sicht der EU falsche Seite zu schlagen.
Aha. Jetzt hat man ja von der Europäischen Union bisher noch nicht so viel gehört, dass sich da eine eigene Streitmacht aufbaut. Bisher ist eigentlich für Militäreinsätze immer die USA recht bekannt gewesen. Ist sich da auch innerhalb der NATO was am Verändern? Das heißt eben, die Länder Europas, setzen die auf die Karte einer EU-Streitmacht? Wollen die sich auch von der USA und der NATO so ein bisschen unabhängig machen?
Die EU ist inzwischen, ich denke, in 22 Ländern weltweit im Einsatz. Mit Polizeikräften, mit Militär. Also es ist nicht so, dass die erst am Beginn stehen, sondern die Europäische Union hat Erfahrungen gesammelt mit Militäreinsätzen, also für Einsätze der Zukunft. Und in der Studie wird auch festgestellt, dass die Europäische Union fortgeschrittener ist als die Vereinigten Staaten, also die USA, weil die USA eben nur auf militärische Gewalt gesetzt haben im Irak, in Afghanistan. Und das führt bei diesen Konflikten nicht zum Erfolg, sondern die Europäische Union sagt, wir brauchen eine Kombination von militärisch-zivilen Maßnahmen. Und da hat die Europäische Union wesentlich mehr Erfahrungen sammeln können, als das die USA bisher gemacht hat. Und die USA das jetzt nachvollzieht, was die Europäische Union bereits gemacht hat. Also in der Sicherheitskonferenz in München war das gleiche Thema. Oder bei der Debatte um die neue NATO-Strategie. Es geht um das gleiche Themen, um gleiche Konzeptionen. Also von daher, die Europäische Union ist schon ein Spieler in der Welt, um ihre Interessen oder die Interessen der kapitalistischen Zentren zu vertreten. Jetzt geht es darum, einen nächsten Schritt zu tun. Also in der Studie heißt, die Europäische Union muss sich jetzt Hard Power zulegen. Sie muss glaubwürdig auch Militärmacht aufbauen, denn nur dann ist sie auf gleicher Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten. Nur dann ist sie in der Lage, auch andere Bündnisse einzugehen, um ihre Interessen in der Welt durchsetzen zu können. Und es wird aber nicht darüber gehen, dass eine europäische Armee aufgebaut wird, sondern das wird, so ist eben die Europäische Union konstruiert, das wird im Wesentlichen gehen, über die nationalen Armeen, aber die müssen wesentlich stärker und enger koordiniert werden. Sie müssen enger kooperieren in der Ausrüstung. Darum gibt es ja auch im Lissabon-Vertrag diese Agentur für EDA, Europäische Verteidigungsagentur, genau, Europäische Verteidigungsagentur, die die Aufgabe hat, die nationalen Ausrüstungen, die nationalen Rüstungsindustrien, die nationalen Armeen und Strategien, die in ein Konzept zu bringen. Mhm. Und über den Weg gehen die Verfasser dieses Papiers davon aus, dass dann auch die militärischen Kapazitäten der Europäischen Union ganz drastisch erhöht werden können.
Diese Studie, von der wir reden, die Studie der ISS, sie hat ja eine ganze Reihe wirklich gruselige Formulierungen. Ich habe da auch mal reingelesen, da gibt es einen gewissen Thomas Ries, der zum Beispiel sagt, wir haben die Probleme der Dritten Welt ja auch so nicht lösen können, die selbst werden sie auch nicht lösen. Das heißt, wir müssen unsere Grenzen einfach stabiler machen, um uns gegen den Ansturm der Armen zu verteidigen und die Grenzen zwischen Arm und Reich weiter so aufrechtzuerhalten. Ganz konkret wird das da formuliert. Klingt ganz anders als das, was man von der EU sonst so gewohnt ist. Da geht es immer viel um Menschenrechte und um so einen Anspruch von, wir sind auch gut für die Welt, unsere Ideen sind besser als die von den USA. Vielleicht kannst du noch mal sagen, ein bisschen genauer, wer ist dieses ISS? Was für eine Funktion hat das innerhalb der europäischen Außenpolitik? Ist das zu erwarten, dass diese Geschichte 1:1 so umgesetzt wird? Oder sind da noch Brüche drin?
Ja, zu deinem ersten Satz noch mal. Die Europäische Union wird auch in dieser Studie bezeichnet als eine Errungenschaft und als ein Allgemeingut für die gesamte Welt. Weil nur die Europäische Union bisher in der Lage ist, eben die herrschenden Verhältnisse in einer Kombination von zivilen Mitteln mit in letzter Instanz dann militärischer Androhung aufrechtzuerhalten und damit auch Menschenrechte zu sichern.
Okay.
Die Menschenrechte werden dann allerdings etwas eingeschränkt oder vor allen Dingen wird eingeschränkt die Souveränität von Staaten, wenn es eben darum geht, wenn gesagt wird, wir müssen natürlich Fischfanggründe möglicherweise und die grünen Lungen auch militärisch vor der Zerstörung sichern, weil das Fragen sind, die die Souveränität eines einzelnen Landes überschreiten und im Endeffekt natürlich auch zur Sicherung der Menschenrechte oder Durchsetzung der Menschenrechte notwendig sind, so wie in Afghanistan ja auch die Zivilbevölkerung daran glauben muss, wenn es darum geht, die übergeordnete Menschenrechte und die Rechte der Frauen durchzusetzen. Also dass diese Orwellsche Sprache, die da von der Europäischen Union und auch in der Studie natürlich bis zur Perfektion betrieben wird. Manchmal, wenn man diese Studie liest, denkt man, das ist eine durchgeknallte Militaristen, das nicht ernst zu nehmen ist, was die da an Szenarien entwickeln. Wenn man aber schaut, wer die Autoren sind und welche Stellung dieses Institut in der Europäischen Union hat, dann kann einem Angst werden. Also in der Studie gibt es 13 Autoren. Diese 13 Autoren, das sind Staatssekretäre aus Verteidigungsministerien der verschiedenen europäischen Ländern. Das ist ehemalige Verteidigungsminister, das ist aktiver Verteidigungsminister. Das sind Professoren aus Universitäten. Das sind stellvertretender Minister für auswärtige Angelegenheit eines EU-Mitgliedslandes. Also das sind einmal hochrangige Funktionäre in den politischen Institutionen. Und das sind die führenden Intellektuellen der Europäischen Union beziehungsweise der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Und dieses Institut ist seit Dezember 2006 ein offizieller Bestandteil der gemeinsamen europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und der gemeinsamen Außenpolitik der Europäischen Union. Also dieses Institut ist organischer Bestandteil der Europäischen Union. Die machen jetzt nicht die politischen Entscheidungen, aber die bereiten mit ihren Studien die politischen Entscheidungen der Europäischen Union und der Mitgliedsländer der Europäischen Union vor und haben da einen sehr großen Einfluss. Die andere Schiene ist ja, dass die vergleichbare Debatte eben geführt wird im Rahmen der NATO. Im Herbst ist ja der nächste NATO-Gipfel in Lissabon, wo eine neue NATO-Strategie beschlossen werden soll, die sich anpasst oder die anschlussfähig ist, genau an diese Konzeptionen, die für die EU überlegt werden, oder eben an die verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr. Also das ist ein Konzept, das entwickelt wird, um die Interessen der multinationalen Konzerne und der reichen kapitalistischen Zentren in der Welt durchzusetzen. Und insofern ist es außerordentlich ernst zu nehmen, was in dieser Studie entwickelt wird.
Okay, das hört sich dann also erstmal so an, als wären das jetzt durchaus eher nur Militärpolitiker, die da zu Wort kommen. Wie, wenn dann jetzt eine Entscheidung gefällt in der EU, das zu realisieren oder nicht, gibt es dann nochmal auf einer anderen Seite ein Gegengewicht, was da zu Wort kommen würde? Oder wer trifft dann überhaupt die Entscheidung? Ich nehme an, die Europäische Kommission.
Nee, das sind ja nicht nur Militärpolitiker, das sind ja aus Intellektuelle von Universitäten. Das sind Spezialisten für internationale Beziehungen, für Außenpolitik. Also das ist schon umfassend Ansatz, der hier verfolgt wird. Im Wesentlichen geht es um geistige Einflussnahme in politische Entscheidungen, in die Erarbeitung von politischen Konzeptionen, von Regierungen, von der Europäischen Union. Das kommt da zum Ausdruck, dass Javier Solana, der ehemalige Außenminister der Europäischen Union, dass der das Vorwort für diese Studie geschrieben hat. Und mit dem Lissabon-Vertrag wird da diese Funktion noch mehr aufgewertet mit der neuen Außenministerin der Europäischen Union. Also von daher ist das ein Diskussionsprozess, in dem so eine Strategie erarbeitet werden. Und das gibt natürlich auch die Chance für die oppositionellen Kräfte einzugreifen in diese Debatte, weil diese Debatte an die Öffentlichkeit gebracht werden muss, weil auch diese Studie an die Öffentlichkeit gebracht werden muss. Auch vor dem Hintergrund, dass zwar die ökonomischen Entwicklungen zu Krieg drängen. Also die kapitalistischen Zentren können gar nicht zulassen, dass die gesamte Weltbevölkerung genauso Ressourcen verschleißt, genauso die Umwelt versaut, wie das in den kapitalistischen Zentren ist. Also Hugo Chavez hat eben beim Weltklimagipfel in Kopenhagen darauf hingewiesen, dass 7% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, 7% der Weltbevölkerung verursachen 50% des CO2-Ausstoßes. Während 50% der Weltbevölkerung nur 7% des CO2-Ausstoßes verursachen. Also von daher können diese 7% gar nicht zulassen, dass die anderen 93% mit der Umwelt genauso umgehen. Und das muss militärisch verhindert werden, wenn es sonst nicht funktioniert.
Siehst du denn konkret noch Möglichkeiten, in diese Art von Politik da zu intervenieren, als, sagen wir mal, europäische Zivilgesellschaft, ein bisschen wohlwollend formuliert? Was könnte man für Schritte machen, um das sozusagen aufzuhalten? An welchen Stellen ist es angreifbar? Oder müsste man eine europäische Linke dazu bewegen, dagegen aufzustehen? Oder was sind überhaupt, wo siehst du Möglichkeiten?
Das eine ist diese Tendenz, die zu Krieg drängt, diese ökonomische Entwicklung, die zu Krieg drängt. Aber die Entscheidung, die Frage Krieg, Frieden, ist immer eine politische Entscheidung. Und eine politische Entscheidung kann auf Dauer nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt werden. So, von daher gibt es Interventionsmöglichkeiten. Und diese Interventionsmöglichkeiten in der öffentlichen Debatte, und um die wird jetzt gerungen, das ist Afghanistan der konkrete Ansatzpunkt jetzt, wo es darum geht, Verlängerung, Einsatz der Bundeswehr, Verlängerung. 70% der Bevölkerung ist dagegen. Also wie lang kann die Bundesregierung das durchhalten? Oder andersrum, wie gelingt es uns, den oppositionellen Kräften, aus diesen 70%, die im Kopf dagegen sind, sagen wir mal, zumindest 50% zu machen, die aktiv für ihre Überzeugung handeln. Das ist die Herausforderung an uns. Und dann ist das beeinflussbar. Das ist der politische Raum, um den gekämpft wird und wo wir uns einbringen müssen und wo wir kämpfen müssen. Und wo wir auch natürlich die nationale Beschränktheit überwinden müssen, weil es geht um eine Verteidigungsstrategie der Europäischen Union. Das heißt, wir müssen auch unsere nationalen Beschränktheiten überwinden und versuchen, auf europäischer Ebene dieses Thema zu forcieren, voranzubringen und versuchen, gemeinsam zu handeln.